Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Ein frohes neues Jahr, Thomas.
Hallo. Genau, frohes neues.
Ja, das wünschen wir natürlich auch der Hörerschaft. Ja.
Gut reingekommen.
Ja, ganz normal.
Ruhig vor allem.
Ganz normal, ohne Stress so, und ohne Hektik.
Ne? Genau, so ruhig, wie es den Umständen entsprechend geht. Ja.
Es hat sich bei uns halbwegs in Grenzen gehalten. Mhm. Bei uns in der Straße war es relativ ruhig, was das Feuerwerk anbelangt hat. Und auch andere Dinge waren relativ ruhig. Aber so gewisse Ortsteile, da hat man schon gedacht, man steht auf einem Truppenübungsplatz, ne?
Ja, schön gesagt.
Ja,
ja. Ja, nee, es war überraschend wenig im Vergleich zu dem, was man so auch gerade in den Nachrichten gehört hat. Ja, Rekordumsätze und Nachfrage hoch und dann, was man ja auch gesehen hatte bei uns und auch die Bilder im Fernsehen, wo der Verkaufsstart ja dann wirklich losging, dass dann wirklich Leute da in Schlangen gestanden haben, bis halt die einzelnen Verkaufsstellen geöffnet haben, war ja bei uns teilweise auch so. Da wäre ich von zumindest mal hier bei uns so von mehr ausgegangen. Also Glück gehabt, ja, hielt sich alles in Grenzen, also von daher war ganz okay.
Ja, ich habe mir das auch etwas dramatischer vorgestellt, gerade weil wir ja 2 Jahre lang, glaube ich, Verkaufsverbot hatten, also offiziell. Hatte ich mir vorgestellt, dass da jetzt so einige...
Nicht nur offiziell, inoffiziell auch.
Ja, aber es gab ja so Importe, sagen wir mal, die über die Grenze gekommen sind.
Ja, okay, wir liegen natürlich schon sehr zentral. Also du hast ja hier ringsrum überall die Möglichkeiten, trotzdem noch einzukaufen. Ein kurzer Trip über die Grenze.
Ja.
Und dann kannst du ja Feuerwerk einkaufen, so lustig du bist, ja.
Genau, so ist es. Ja. Also deswegen habe ich es mir etwas dramatischer vorgestellt, dass da jetzt so einige Leute dabei sind, die extrem viel nachholen wollen. Natürlich ist das nur der Blick, den ich hier auf unser Dorf habe. Es mag andere Dörfer, Städte geben, wo das ganze Gegenteil stattgefunden hat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gut, wie auch immer, jeder so wie er mag, was ich dann halt immer nur sehr bedauerlich finde, wenn da Menschen zu Schaden kommen in irgendeiner Weise oder Körperteile zu Schaden kommen, das ist dann immer sehr, sehr unangenehm für die Beteiligten, ja. Und oftmals ist dann auch die eigene Dummheit das größte Problem dabei. Das kommt noch dazu.
Ja, unsachgemäßer Umgang.
Ja, Alkohol.
Gesagt, ne, ja. Auch vielleicht, das auch, ja, aber das gehört dann auch mit zum unsachgemäßen Umgang für mich. Klar gibt es dann auch wieder Unfälle, ja, wo man nicht unbedingt wirklich was dafür kann. Es gibt ja auch trotz aller Prüfungen etc. Auch mal Blindgänge, ja. Hab ich in meiner Jugend auch schon erlebt, ja, aber da wie gesagt, Finger weggelassen. aber ja. Wie gesagt, dafür, dass man ja wirklich vom Schlimmsten ausgegangen ist, war es erstaunlich okay. Also zumindest bei uns. Wie gesagt, gerade auch bei Twitter und teilweise in den Nachrichten hat man es ja auch gehört, hier aus anderen Städten, beziehungsweise auch aus anderen Bundesländern, wo es ja wirklich heftig abging zum Teil. Aber bei uns, ja, Gott sei Dank, toi, toi, toi.
Ja, ich bin ja auch dafür, dass es private Feuerwerke nicht mehr geben sollte. Das ist meine Meinung. Ich weiß, dass ich da auch sehr viel unangenehme Stimmen mir entgegenkommen bestimmt oder dass ich da auf eine sehr unpopuläre Meinung treffen werde oder hier aufstelle. Aber ich denke, das würde die Unfallstatistik doch sehr stark nach unten drücken, wenn nur noch offiziell organisierte Feuerwerksveranstaltungen stattfinden würden. Das ist meine Meinung dazu.
Da kannst du aber teilweise Diskussionen führen, wie ums Tempolimit.
Ja, das ist das Gleiche.
Ja. Nee, aber wir haben ja auch Haustiere, von daher, wie gesagt, eine von unseren Hündinnen hat ja auch ein bisschen Probleme mit der lauten Knallerei.
Ja.
Von daher, wir selbst ja gar nicht, ja, und wie du es auch schon gesagt hast, von uns aus könnte man es auch gerne ganz lassen. Aber mein Gott, ich denke nicht, dass es kommen wird.
Nein, das glaube ich auch nicht. Ist ein sehr beliebtes, streitbares Thema, wie du es eben schon richtig gesagt hast, wie das Thema mit der Geschwindigkeitsregulierung oder den Tempolimit, wie man es auch nennen mag. Ja. Ja, so ist es. Aber okay, es ist jetzt rum und nächstes Jahr können wir die Diskussion weiterführen oder auch nicht. Ja, wie auch immer.
Ich bin mal gespannt, ob sich was tut in den nächsten 12 Monaten quasi bis zum nächsten Jahreswechsel. Wurde ja auch gerade wieder viel diskutiert. Von daher mal gucken. Ich denke nicht, dass irgendwie was groß passieren wird oder sich was ändern wird. Ich denke auch, die Diskussionen werden wahrscheinlich jetzt relativ schnell einschlafen. Bis dann wahrscheinlich wieder kurz oder bis in den Dezember diesen Jahres dann wieder rein. Ja, da wachen wahrscheinlich einige wieder auf. Aber dann sage ich auch, sorry, dann habt ihr es eigentlich verschlafen, weil so kurz vor da irgendwelche Diskussionen nochmal vom Zaun treten oder irgendwas übers Knie brechen wollen, macht dann auch keinen Sinn. Dann sollte man jetzt die Zeit nutzen. Ja. Und auch was Sinnvolles, wo was Sinnvolles bei rauskommt, ja, was man dann auch entsprechend mit Vorlauf dann ja dann auch, wie gesagt, kundtun oder der Bevölkerung dann auch mitteilen kann, wo man sich dann vielleicht auch drauf vorbereiten oder mit anfreunden kann, ja, und dann, wie gesagt, so kurz vor Schluss dann wieder übers Knie brechen, das bringt ja auch nichts.
Ja, klar.
Das und vor allem jetzt, ich will nicht wissen, wie viele Leute jetzt ihren Keller wieder komplett ausgerüstet haben. Ja.
Du meinst für nächstes Jahr schon, oder wie?
Ja, falls dann doch ein Verkaufsverbot wieder kommen sollte, ja, die ja. dann wirklich jetzt sich ja. auch schon für die nächsten Jahre quasi Zeugs in den Keller gelegt haben. Ja,
ja, solange sie es trocken lagern, ist ja okay. Es darf ja nicht feucht werden, ne? Hast ja nichts mehr davon. Das ist ja.
Ja, vor allem sollte man, immerhin geht es da um exklusive Mittel, ja, sollte man die auch nicht nur trocken, sondern entsprechend geschützt lagern, ja.
Sicher lagern, das ist korrekt, ja.
Weil ruckzuck kann sowas auch mal böse ausgehen, ja.
Ja, das klingt jetzt komisch, das ist aber so, das kann, ja. Naja, okay.
So, aber genug dazu.
Genug dazu. Das ist jetzt erstmal rum.
Genau, Hauptsache gut reingekommen.
Ja.
Genau. Das war das Beste aus diesem Jahr machen.
Es war ja auch wahnsinnig warm, ey. Das ist so unnatürlich gewesen. Also jedenfalls für unsere Breiten gerade, auch tagsüber so enorm warm. Also ich hatte es im Haus kühler als draußen streckenweise. Also gerade morgens, so beim Lüften habe ich das gemerkt. Eieieiei. Also, ja, es war auch nicht gerade angenehm, das Wetter. Also heiztechnisch natürlich schon, aber es hat sich nicht angefühlt wie Silvester, sagen wir es mal so. Ja.
Nicht wirklich, ja. Wobei, wenn du jetzt mit dem Thema Klimawandel oder generell Wetter anfangen willst.
Nein, das wollte ich jetzt nicht.
Da ist ja auch schon wieder das nächste Fass.
Ja, das bringt jetzt auch nichts, darüber zu sprechen. Ist auch ein sehr unbeliebtes Thema bei einigen Leuten. Aber gestern war mal wieder der beste Beweis dafür, dass wir mittendrin stecken im Klimawandel. Ja.
Ja, kalte und warme
ja.
Zeiten gab es schon immer.
Ja. Man sollte auch Wetter von Klima trennen, das ist richtig. Das hat Wetter ist nicht Klima und Klima ist nicht Wetter, das ist schon korrekt. Aber trotzdem, war das sehr ungewöhnlich gestern. Ja. Okay, jetzt haben wir das auch Thema auch angeschnitten. Jetzt haben wir uns bei allen unbeliebt gemacht.
Nein, um Gottes Willen.
Aber okay. Also,
wie heißt es schon? Das wird ja wohl noch erlaubt sein.
Das darf man ja wohl noch mal sagen.
jetzt haben wir uns unbeliebt gemacht.
Das, ja.
Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
Ja, ja. Aber davon gibt es ja eine Menge, die das.
Ah, mein Gott, solange wir das noch mit dem Humor noch nehmen können.
Ja, solange es nur der Humor ist, so dieses, das ist, glaube ich, das Letzte, was mir vergeht, der Humor.
Ja, dann ist ja alles in Ordnung.
Ja, ja. Man sollte sich den auch bewahren, gerade in der heutigen Zeit.
Ja.
Gut, aber lass uns doch mal versuchen, so langsam in die Sendung reinzukommen, nach dem ganzen Off-Topic-Themen, haben wir versucht, mal so ein paar aktuelle Themen zusammenzukratzen. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir sind heute am 1. Januar 2023 unterwegs. Und auch in der letzten Jahreswoche und auch am 1. Januar ist eigentlich noch gar nicht so viel passiert. Aber wir wollten auch nicht einen Jahresrückblick machen, weil das haben schon alle anderen getan. Und wir wollten jetzt nicht ganz stupide der Medienherde hinterherlaufen und wollten uns davon distanzieren, sagen wir es mal so. Weil es bringt ja nichts, jetzt den 30. Podcast aufzunehmen, der auch einen Jahresrückblick macht. Das ging mir ja auch schon medientechnisch so ziemlich auf die Nerven. Deswegen versuchen wir mehr oder weniger eine ganz normale Sendung auf die Beine zu stellen mit den paar Themen, die wir beide gefunden haben. Und das erste positive Thema ist der Produktionsstart von TSMC, der schon begonnen hat mittlerweile, nämlich am 29. Dezember letzten Jahres, also 2022, hat TSMC damit begonnen, die 3 Meter Fertigungslinie, 3 Meter, ja, das wäre ja, weißt du, mein Gott, die 3 Nanometer Fertigungslinie zu eröffnen. Und das lässt natürlich Hoffnung am Horizont erscheinen sozusagen. Auch wenn man mittlerweile davon ausgeht, wenn man jetzt diesen ganzen gesamten medialen Berichten Glauben schenken mag, dass es nur im Moment eine Kleinserie ist, die am Start ist. Also sie sind da noch nicht in die Großserie eingestiegen. Aber immerhin haben wir jetzt endlich die 3 Nanometer Fertigungslinie eröffnet bekommen von TSMC. Und so ergibt dieses ganze Gesamtkonstrukt dieser Gerüchte darum, dass die M2-Upgrades verschoben worden sind, haben wir ja gesehen, auch einen Sinn. Weil, wie Mark Gurman ja prognostiziert hat, sollen die Dinger ja erst im Frühjahr 2023 kommen, also dieses Jahr. Man muss sich noch dran gewöhnen, Jahresumstellung.
Ja, ja. Mhm.
Also dieses Jahr. Und das ergibt natürlich Sinn, weil wir ja alle davon ausgehen, dass die M2 Pro und die M2 Max SoCs 3 Nanometer sind. Und jetzt mit dieser Nachricht, dass jetzt diese Fertigungslinie eröffnet worden ist, ist ein weiteres Puzzlestückchen dazugekommen. Und man kann davon ausgehen, dass dann die Pro und Max auf 3 Nanometer wirklich basieren werden. Ja, sehr gut. Oder auch nicht, wie man es nimmt. Tja. Und was mir gar nicht so präsent war, aber das ergab sich daraus, dass ich einen Bericht durchgelesen habe, wo es um die Verzögerung dieser M2 MacBook Pros ging, dass letztes Jahr 2022 das erste Jahr war seit 20 Jahren bei Apple, wo es im Quartal 4 keine Macs gab. Also sowohl Desktop-Macs als auch MacBooks zum Beispiel. Es wurde seit 20 Jahren jedes Jahr im vierten Quartal irgendetwas Neues vorgestellt. Und letztes Jahr hat Apple mit dieser Tradition das erste Mal gebrochen. Ja, das war mir auch so nicht bewusst. Interessant. Da sieht man mal wieder.
Ja, wir können ja immer noch fest davon ausgehen, dass es auch so nicht unbedingt geplant war. Eigentlich hätten wir ja den Mac Pro sehen sollen.
Ja.
Und warten da ja noch drauf.
Ja.
Und da ist echt die Frage, liegt's daran, dass TSMC ein bisschen hinten dran ist, halt mit ihrer Produktion? Könnte da auch reinspielen, was wir ja auch das letzte Mal schon besprochen haben, dass es da generell bei der Chipentwicklung Probleme oder Verzögerungen bei Apple gab? Gerade auch, was ja die GPU betroffen hat. Von daher wird wahrscheinlich dann eins zum anderen kommen. TSMC, da hatten wir ja auch schon vor einiger Zeit drüber gesprochen, dass ihnen ja auch einige Kunden abgesprungen waren, beziehungsweise da Bestellungen im 3-Nanometer-Bereich ja auch reduziert hatten. Das ist ja auch immer die Frage, inwieweit hatte das dann Auswirkungen auf den Start der Produktion, weil man will ja die Maschinen dann ja auch entsprechend auslasten, wenn sie mal laufen. Okay. Von daher wird, wie gesagt, schon da eins zum anderen geführt haben, was es natürlich Apple dann auch nicht einfacher macht, ja. Jetzt, wo sie natürlich die Chip-Entwicklung in-house haben und wenn das ein hauseigenes Problem ist, dann müssen sie sich da halt entsprechend auf die Finger hauen selbst. Weil, wie es noch Intel war, haben wir es ja auch schon gesehen, Intel verschiebt und verschiebt und verschiebt, ja, und Apple kann keine neuen Produkte bringen, beziehungsweise keine neuen CPUs verbauen. Darüber sind sie, denke ich mal, nicht glücklich, ja. Das kann auch, oder das ist auch ein Problem, ja, wo sie auf jeden Fall gucken müssen, dass sie das, wenn es dann wirklich auch an der Entwicklung der Chips liegt, ja, dass sie da auf jeden Fall eine Lösung finden, wie auch immer die aussehen mag, weil die können, glaube ich, nicht mit zufrieden sein, dass so oder dass es bei so einem Produkt auch wie dem Mac Pro oder auch gerade bei den Prozessor-Updates dann im M2-Bereich ja so Verzögerungen gibt, ja.
Ja, da gab es ja mehrere Berichte über die Abwanderung von Talenten aus dem Team heraus und dass diese Berichte, die haben sich jetzt auch etwas detaillierter dargestellt in den letzten Tagen, dass das wohl noch schlimmer war, als wir uns das alle so vorgestellt haben, was da abgewandert ist und dass es da echt ja, entwicklungstechnisch wohl im Team es massive Probleme gab. Das ja, schwächt genauso, natürlich Apple auch, ne? Ganz klar.
Ja, genauso auch ja Fehler oder beziehungsweise Entwicklungen auch gerade in der GPU, die anscheinend erst sehr spät ans Licht kamen, was jetzt Hitzeentwicklung und Akkubedarf betroffen hat. Wenn die Gerüchte natürlich stimmen,
ja, 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 klar.
Wollten sie anscheinend an oder haben sie an Raytracing gearbeitet. Mhm. Inwieweit ich jetzt Raytracing unbedingt auf meinem iPhone brauche, ist ja die andere Frage, aber wenn ich eh schon, wie gesagt, in der Apple, im Apple Silicon dran arbeite, mein Gott, das ist ja im Prinzip ein Chip für alle Geräte, in Anführungszeichen, und ich Raytracing mache, okay. Das sind halt so alle so Sachen, ja, da, solange man da nicht selbst in dem Team drinsteckt, wird man es wahrscheinlich auch nicht groß erfahren, bis auf ein paar Gerüchte, die halt nach außen dringen, die unter anderem ja dann von den Kollegen ja auch ausgegraben werden. Ja, wie gesagt, das müssen sie halt in den Griff kriegen, weil keine M2-Updates für die MacBook Pros, kein Mac Pro. Ja, das kann Apple, glaube ich, nicht so recht sein, auch gerade was jetzt die Verkaufszahlen oder die Absatzmöglichkeiten halt betrifft, ja.
Ja, das ist so. Ich hatte, ja, letzte Woche hatte ich einen Termin bei einem potenziellen neuen Kunden, den ich da eventuell administrativ betreue bezüglich seiner Mac-Infrastruktur. Und der hatte sehr, sehr viele alte Käsereiben im Einsatz, also alte Mac Pros im Einsatz im Netzwerk. Und er stand jetzt echt vor der Entscheidung, was machen. Weil 5 Maschinen, die er da betreibt, da sind PCI-Karten drin, die er unbedingt verwenden muss. Er will jetzt aber auch nicht jetzt noch den Intel Mac Pro kaufen, weil der steht ja mehr oder weniger kurz vor dem Aus, würde gerne komplett auf die Silicon-Basis umstellen, was ja verständlich ist, geht aber nicht, weil es keinen Silicon-Rechner gibt, der diese PCI-Karten verwenden kann. Er ist aber darauf angewiesen. Der einzige Mac Pro ist ja der Intel, den es ja noch gibt. Da würde es funktionieren. Ja, und jetzt weiß er nicht, was er tun soll. Ne? Und ist genau denn der Punkt, kauft er jetzt sich gezwungenermaßen noch so ein paar Intel Mac Pros, ein paar Wochen später kommt der Silicon raus, der dann vielleicht doch ein PCI Erweiterungsslot hat, sei es auch nur einer oder sei es auch nur 2 Slots, wo dann die Karten höchstwahrscheinlich drin funktionieren würden. Ne? Also das ist jetzt echt eine sehr schlechte Situation. Da möchte ich jetzt auch nicht drinstecken in der Lage, in der Situation des Kunden. Ne? Weil hier geht es ja auch um richtige Investments. Ne? Das sind jetzt nicht nur 500 Euro, die da mal investiert werden. Da geht es ja um mehrere tausend Euro, die da einfach mal investiert werden müssen letztendlich. Aber keiner weiß, wann der neue Mac Pro kommt. Ne? Das ist das Problem.
Aber gibt es da nicht PCI Express zu Thunderbolt?
Ja, aber die Gehäuse? Sind sehr, 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 sehr eingeschränkt kompatibel mit, mit den Silicon Macs und auch nur auf ganz gewisser, also nicht alles hundertprozentig. Es gibt da gerade Storage-Bereich Möglichkeiten, da eine Kompatibilität herzustellen, aber bei ihnen ging es um Audio-Interfaces, die er da eingebaut hat, spezielle Karten für Musikproduktion und die sind halt so nicht ansprechbar auf einem Silicon Mac. Jedenfalls zurzeit nicht. Und die große Hoffnung ist halt, dass der neue Mac Pro kommt mit Erweiterungskarten.
Ja. Wie gesagt, so ganz überzeugt bin ich ja davon auch noch nicht. Ja. Aber
ja.
Da müssen wir mal abwarten.
Mark Gurman meinte ja letztens, dass da was kommen soll, erweiterungstechnisch. Und ich hoffe ja, das ist auch einer der Gründe, warum sich dieses Gerät so verzögert, weil es Probleme gibt, diese Erweiterbarkeit zu realisieren. Ich bin so gespannt auf den neuen Mac Pro. Ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht.
Nein. Meine Erwartungen sind relativ gering, was die Erweiterungsmöglichkeiten betrifft. Von daher werde ich jetzt wahrscheinlich so enttäuscht nicht, also wird es für mich jetzt nicht so eine Enttäuschung werden. Aber ja.
Ja, ich meine, zwei Dinge würden ja schon einigen Leuten weiterhelfen. PCI-Slots und Erweiterbarkeit der SSDs. Arbeitsspeicher, da könnte man wahrscheinlich nochmal die Augen zukneifen und sagen, okay, das muss ich dann so konfigurieren, wie es mir die SoCs vorgeben oder wie es mir die jeweiligen Chips vorgeben. Aber wenn da schon mal PCI-Slots drin stecken würden und halt auch eine SSD-Erweiterbarkeit, dann wären einigen Kunden schon viel mitgeholfen mit der ganzen Sache. Ja, aber okay. Wir können es nicht ändern. Wir müssen nehmen, was wir kriegen. So, und dann gibt es dann einen ganz dramatischen Bericht von der Financial Times. Die haben ja wirklich ganz graue Gewitterwolken an den Horizont gemalt. Erst haben sie vor Monaten die Lockdowns kritisiert und haben geschrieben, dass das halt die Produktions- und die ganzen Outputs aus der iPhone City wirklich stark nach unten drehen. Das hat sich auch bewahrheitet. Das ist ja auch so passiert und das haben wir alle gesehen, dass es da massive Probleme gab. Und jetzt gibt es einen Bericht darüber, dass diese Zero-Covid-Maßnahmen mehr oder weniger aufgehoben worden sind und dass sich jetzt Covid ungebremst verbreitet und dass dadurch jetzt die großen Probleme entstehen werden, auch in der iPhone City und auch in den ganzen Lieferketten, die dadurch halt geschwächt werden durch die Covid-Infektionen. Und wenn man sich diesen Bericht mal detailliert durchliest, dann wird da wirklich einiges Negative an die Wand gemalt. Und das sieht gar nicht gut aus. Auch was im Moment die aktuelle Lieferfähigkeit oder die Liefersituation beanlangt der Pro-Geräte. Der Artikel bezieht sich auf den amerikanischen Markt. Da sieht es so aus, dass man derzeit 23 Tage auf sein iPhone Pro warten muss. Tendenz stark steigend. Es hat sich zwischendurch mal wieder etwas normalisiert. Es war wohl auch die Phase, wo wieder mal so schubweise diese ganze Geschichte angelaufen ist. Auch in Europa hat es sich wieder etwas normalisiert. Aber im Moment sieht es halt so aus, wenn man diese ganzen Fakten und diese ganzen Sachen zusammenzieht, dass die Tendenz stark nach oben gehen soll durch diese ungebremste Verbreitung von Covid in China. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Ja.
Scheiße halt.
Ja, klar.
Aber da siehst du auch wieder, wie du es machst, ist es falsch, ja. Beziehungsweise das eine führt halt zum anderen, ne?
Ja.
Das eine Extrem wie das andere Extrem dann auch, ja. Das ist,
ja.
Okay, aber momentan grassiert es halt einfach da drüben.
Ja, gut,
das, ich meine. Geht ungebremst momentan einfach rum. Und, hat natürlich Auswirkungen, ja, nicht nur auf die iPhone-Produktion, sondern auf alles, was eigentlich in China produziert und dann halt auch exportiert wird. Ja, das wird jetzt in den nächsten Wochen auch nochmal ein Problem werden, durch alle Branchen, die halt mit China Geschäfte tun, oder wo halt auch Waren und Rohstoffe beziehungsweise Teile halt aus China beziehen. Das wird da auf jeden Fall nochmal ein Thema werden. Klar, für uns iPhone auf jeden Fall ein Thema, beziehungsweise generell Apple, ja, da wird ja noch mehr als nur das iPhone da drüben produziert. Aber ja, da sieht man auch wieder, auch wenn man sagt, es ist vorbei, ja, Covid, ja, das ist es noch nicht.
Ja, das ist das große Problem. Ich meine, sie haben natürlich eine Menge Fehler gemacht mit dem Umgang mit Covid und mit der Pandemie. Aber das jetzt aufzurollen, das wäre eine Sondersendung, was da für Fehler gemacht worden sind oder wie speziell mit der ganzen Situation umgegangen worden ist. Ne? Das, ja, die haben sich halt ganz atypisch verhalten, wie zum Beispiel andere Länder. Naja, egal. Und das kriegen sie jetzt halt zu spüren, ne? Dass es sich halt dort ungebremst im Moment ausbreitet, das Ganze. Ja, so ist das.
Ja, auf jeden Fall wird es ja auch schon wieder Konsequenzen haben. Momentan ist ja, sind die Gerüchte im Umlauf, dass ja gerade für die nächste iPhone-Produktion auch ein Teil davon, gerade was halt jetzt die großen Geräte betrifft, also Pro und Pro Max etc., Teile der Produktion halt von Luxshare übernommen werden sollen. Mhm. Man weiß noch nicht, wie viel, geht aber davon aus, dass, wie gesagt, auf jeden Fall ein Teil der Produktion von Foxconn an Luxshare gehen soll. Und was ich jetzt auch in einem Bericht gelesen hatte, ist, dass anscheinend aktuell schon Luxshare und Pegatron iPhone 14 Pro und Max produzieren und da halt Kapazitäten übernommen haben, was die Produktion betrifft. Und so im Bereich jeweils von ungefähr 10%, also dass 20% der iPhone-Produktion halt jetzt von Foxconn weggegangen ist zu diesen beiden hin. Mhm. Ob das jetzt nur Corona geschuldet ist oder ob das halt auch schon Testläufe sind, ja, um mal zu gucken, wer von den Zweien wie das im Griff hat oder das bedienen kann, dann für die nächste iPhone-Generation. Ja, ist halt die Frage, aber auf jeden Fall jetzt aktuell schon, wie gesagt, diese zwei mit dem Boot für iPhone 15 anscheinend Luxshare auf jeden Fall auch vorgesehen noch zur Produktion, was natürlich dann das hoffentlich auch ein bisschen oder die Anfälligkeit auch gerade, was jetzt Covid betrifft oder halt andere Probleme dann vielleicht ein bisschen abfangen kann. Das ist halt nur die Frage, ja, wenn es wirklich so 10% sind, ist jetzt nicht die Welt. Das sind natürlich gerade bei den Mengen auch schon Stückzahlen, aber das ist ja, mein Gott, die 10% können dann auch eine, wenn jetzt der andere komplett ausfallen sollte, dann auch nicht auffangen, ja. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung, ja, weil immer nur von einem abhängig sein, das haben wir ja die letzten Jahre auf jeden Fall gesehen. Schwieriges Thema.
Ja, klar. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch eine Art Probelauf ist, wie du es eben schon sagtest, um zu schauen, wie hochwertig ist der Output, der da rausfällt. Der wird natürlich genauso gut sein, weil Luxshare hat ja auch schon andere Produkte produziert für Apple. Es ist ja ein Partner, mit dem sie schon lange zusammenarbeiten, zwar in anderen Bereichen. Ich glaube, sie haben teilweise auch die AirPods Pro-Produktion übernommen. Sind mehr so im Zubehörbereich unterwegs gewesen. Also Hauptkomponenten haben sie, glaube ich, noch gar nicht produziert, so viel wie ich weiß. Aber das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, sie waren eher so in diesem kleinen Accessory-Bereich unterwegs, wenn man die AirPods als klein bezeichnen kann. Es ist ja ein wahnsinniger Umsatz, den Apple damit macht. Aber ich meine jetzt halt vom Produkt an sich, also vom kleinen Gadget-Bereich. Da haben sie produziert, ja, und Pegatron ja sowieso, die waren ja lange oder sind ja schon ein langjähriger Apple-Partner. Und ja gut, wenn sie jetzt zum ersten Mal die Pro-Geräte produzieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Testlauf ist. Ne? Ganz klar. Warum nicht? Es ist ja sicherlich sinnvoll, das Risiko auf mehrere Punkte, auf mehrere Schultern zu verteilen. Kann ja nicht schlecht sein.
Ja.
Ja. Gut. Tja, ich wollte gerade sagen, sind wir fast am Ende. Nee, aber noch nicht ganz.
Nee, ich das nicht. Ich wusste jetzt nicht, ob du noch was dazu sagen willst. Nee. Weil dann würde ich noch ein kleines Thema einstreuen. Und zwar, Pebble kennst du ja wahrscheinlich noch.
Ja, ja, klar.
Es gibt jetzt eine Pebble News, die hat allerdings mit Pebble nichts zu tun.
Okay.
und zwar gibt es in Indien eine Firma, die nennt sich auch Pebble.
Aha.
Und die sind auch im, ja, Wearable Internet Things oder so unterwegs, ja, beziehungsweise im Klonbereich hauptsächlich. Die haben jetzt einen Apple Watch Klon für die Apple Watch, wie heißt es nochmal, Ultra?
Okay, ja. Mhm.
Ultra gemacht, kostet unter $50. Wie gesagt, ist ein Klon, sieht 1:1 aus. Und wenn man mal guckt, Pebble wurde ja damals von Fitbit gekauft.
Ja.
Beziehungsweise über die Markenrechte etc. und auch das war halt übernommen. Und Pebble Indien hat anscheinend nichts mit zu tun. Mich würde mal interessieren, ob sie schon mal Post von Fitbit bekommen haben.
Ja.
Beziehungsweise wie Apple jetzt da reagiert, weil das ist schon ziemlich dreist. Ich habe jetzt keinen Link reingehauen und wir werden das auch nicht verlinken.
Ja.
Ich denke mal, der ein oder andere wird es wahrscheinlich eh schon gesehen haben,
ja, ja.
Weil das Ding sieht sehr dreist, also nicht nur die Uhr, auch die Bänder sehen sehr dreist kopiert aus. Da ist jemand wirklich hingegangen und hat gesagt, okay, wir können ein Lookalike machen, was wesentlich billiger ist, ja, und dann hauen wir das einfach mal raus. Ich fand es schon interessant, einmal wie gesagt, der Firmenname, weil ich habe gedacht, Pebble hat ein Inder damals, Pebble, nicht so, nee, es kann ja nicht sein, es war ja Fitbit, die das damals gekauft haben. Und ja, mein Gott, kann man machen. Mich würde mal interessieren, ob, wie gesagt, da schon Post kam. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das unterm Radar da irgendwie, klar kann man auch wieder sagen, ach mein Gott, was werden die da für Stückzahlen bekommen, beziehungsweise das tangiert uns überhaupt nicht, ja, aber
naja, ich könnte mir vorstellen, Freunde, dass Apple das anders sieht. Ich meine, Apple geht ja auch gegen Logo-Kreationen hartnäckig vor und ist sich da nicht so schade, die jeweiligen Leute zur Rechenschaft zu ziehen, seien die Logos auch noch so weit von Apple nach meiner Meinung entfernt. Also das, ich könnte mir vorstellen, wenn die das mitbekommen, das haben die bestimmt schon noch mitbekommen. Ich meine, wir haben es ja auch letztendlich jetzt schon mitbekommen, wenn jetzt Apple erst recht mitbekommen haben, dass sie die zur Rechenschaft ziehen und dass sie da erstmal die Anwälte sprechen lassen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja.
Ja, weil das sieht schon sehr, alles ist, wie gesagt, ist schon eine sehr dreiste Kopie, ja, die sie gemacht haben. Die haben anscheinend auch von den, in Anführungszeichen, normalen Apple Watch anscheinend auch Klone im Angebot, ja. Von daher könnte man vielleicht mal was unternehmen, ja.
Was ich in dem speziellen Fall auch verstehen würde, wenn Apple dagegen vorgeht. Ehrlich.
Ja, nicht nur Apple, wie gesagt, gerade auch Pebble, weil, ja, wie gesagt, für mich, Pebble war auch direkt wieder in Bezug auf jeden Fall zur Smartwatch, beziehungsweise zur alten Pebble. Mhm. Und wie gesagt, ich hatte auch erstmal überlegt, wie kommt jetzt ausgerechnet Pebble da drauf, halt so ein Apple Watch Lookalike oder Klon halt zu bauen. Mhm. Ja. Und ich sage, okay, das ist nicht Pebble, das ist irgendein Indian Pebble. Ja. Mhm. Also da müsste, denke ich mal, Fitbit auch mal irgendwie sich mal einschalten, weil das, wie gesagt, für mich ist Pebble und nicht irgendein Inder, ja.
Ja, ja, klar. Gut, man müsste halt schauen, ob Fitbit wirklich die internationalen Namensrechte hat. Das ist ja auch nicht immer gesagt, dass das wirklich für den internationalen Markt gilt, aber ja, keine Ahnung. Aber selbst wenn jetzt die indische Firma Pebble international agiert und das Zeug international vertreibt, dann sieht es da trotzdem so aus, dass da irgendwelche technische Konflikte entstehen. Mhm. Ja. Tja, interessant. Und Fitbit hört ja mittlerweile zu Google und genau. Die haben, denke ich, genügend Potenzial.
Ja, die haben genug Anwälte, die sowieso schon bezahlen. Genau, da können die da auch mal einen Brief schreiben. Ja.
Das dürfte da kein Problemchen sein.
Ja, ansonsten sollen sie ChatGPT nehmen und können sich da einen Brief aufsetzen lassen und sollen den mal hinschicken. Ja. Schreib mir bitte eine Abmahnung, ja, in Bezug auf.
Hast du das mal getestet?
Nee. Ich habe mich mit diesem anderen Tool für AI, alle für halt so Bilder und Kunstdings da mal mit beschäftigt und habe jetzt gestern gerade einen sehr interessanten Tweet gelesen, wo man sich Beschreibungen in ChatGPT hat erstellen lassen, die man dann in AI-Art gesteckt hat und da kamen dann wirklich sehr tolle Sachen raus. Das wollte ich mal auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Wie gesagt, eine AI mit dem Ergebnis einer anderen AI mal füttern. Das würde ich gerne noch ausprobieren. Muss ich mal gucken, wann ich dazu komme, aber das steht noch auf meinem To-Do, ja.
Ja, ich habe das ausprobiert. Also ChatGPT, es ist interessant, was da rauskommt, auch gerade in Kontext zu dem, was man reinschmeißt. Aber allerdings, wenn man so ein bisschen trainiert ist und auch gerade jetzt viel liest und kann man es schon rauslesen, dass das generierter Text ist, also künstlich generierter Text ist.
Ja, man muss sowieso aufpassen. Ich glaube, in den Nutzungsbedingungen wird ja auch angegeben, dass man das nicht irgendwie kommerziell oder so verwenden soll, etc. Da muss man sowieso aufpassen, weil gerade viele Tipps unterwegs sind hier. Wenn ihr hier das und das machen wollt, dann nutzt doch hier das Programm, weil das spuckt euch hier dann 10 verschiedene Versionen davon aus. Und das könnt ihr dann hier wieder, und ich so, ja, mein Gott, würde ich vielleicht ein bisschen vorsichtig mit sein. Genauso, was ich heute auch wieder gesehen hatte, war eine Seite oder eine Seitenempfehlung, wo man Text halt überprüfen kann, ob die zum Beispiel durch so ein Tool erstellt wurden. Und das ist ja auch wieder was, gerade was jetzt das Thema Hausaufgaben oder Arbeiten etc. betrifft, müsste man halt mal ein bisschen vorsichtig mit umgehen, sich da seine Masterarbeit vielleicht mitschreiben zu lassen. könnte ja auffallen. Oder das, nee, was es könnte, das wird höchstwahrscheinlich auffallen.
Das wird wahrscheinlich auffallen, davon kann man ausgehen. Und ich prognostiziere für das Jahr 2023, dass wir eine Menge mehr Dreck im Internet durch diese Sachen haben werden als im letzten Jahr. Das ist meine.
Ja, was heißt Dreck? Aber Low Effort. Dass wahrscheinlich das eine oder andere gerade für irgendwie nur für Klicks generierte Blog. Ja. Oder welcher Kanal auch immer, ja, automatisch mit solchen Sachen dann einfach stichwortartig gefüttert wird und um da einfach Klicks und Werbeeinnahmen vielleicht zu generieren.
Ja, ja klar, ich meine, es gibt ja auch genügend, sagen wir mal, sehr unseriöse Seiten, wo einfach Testberichte nur dazu da sind, um Affiliate-Links zum Anklicken zu bringen oder die Leute zum Anklicken der Affiliate-Links zu bringen. Und da kannst du natürlich wunderbar so ein Tool verwenden, wo du vorher irgendwie dir was da zusammenklicken musstest in irgendeiner Weise oder copy and pasten musstest, kannst du jetzt so einen Generator nehmen, um dir das zusammenstellen
zu lassen. Ja, vor allem das kannst du schön automatisieren. Ja,
ja, so ist es.
Du kannst ja die Überschriften von irgendwelchen Artikeln, die auf einem Blog in Amerika erscheinen, holen, die kurz übersetzen, in ChatGPT stecken. Der schmeißt dir 3 Artikelvorschläge raus. Einen davon wird automatisiert veröffentlicht. Ja, und dann kannst du dann eine Seite fast komplett automatisiert betreiben, ja, und dafür Klicks sorgen. Ja. Das ist schon, ja.
Ja, ja, klar. Und natürlich kann man es erkennen, aber also die Masse, die jetzt sehr, sehr oberflächlich unterwegs ist oder die vielleicht sich mit gewissen Produkten nur sehr oberflächlich beschäftigt, die wird es wahrscheinlich gar nicht feststellen, dass das ein naja, sagen wir mal, kein Qualitätsjournalismus ist, der da stattgefunden hat. Ne? Das ist halt so. Ja. Wenn sich jetzt jemand ganz neu mit irgendwelchen Produkten beschäftigt und gerade auf solche Seiten draufkommt, der wird es schwer haben, sofort zu erkennen, ob das jetzt ordentlicher Tech-Journalismus ist oder ob das jetzt generierter Inhalt ist. Ja. Wenn einer in dem Thema zu Hause ist, technisch gesehen, der wird das relativ schnell erkennen. Ja, das ist die Gefahr. Ja, also das ist ein Thema, was uns nächstes Jahr, denke ich, auch sehr negativ beschäftigen wird. Da sehe ich jetzt ehrlicherweise mehr Gefahr drin als technischen Fortschritt oder als eine technische Hilfe. Also speziell gerade dieses ChatGPT, das ist, das sehe ich sehr kritisch. Aber okay, schauen wir mal. So, dann gibt es neue Gerüchte zum iPad Mini. Das iPad Mini, ja, da hat sich Ming-Chi Kuo zu geäußert und der hat ja also zwei Kernthesen aufgestellt. Das kommende iPad Mini soll Ende 2023 oder Anfang 2024 auf den Markt kommen. Das iPad Mini, was wir jetzt gerade sehen, also der sechsten Generation, erschien im September 2021. Also da wäre dieser Upgrade-Zyklus zwar Ende 2023 schon sehr lang. Allerdings ist das bei dem iPad Mini Tradition, die unterschiedlichen Intervalle, die waren halt immer manchmal etwas kürzer, aber manchmal auch sehr lang. Also das ist nicht für diese Generation ungewöhnlich. Allerdings hat er gesagt, dass er es für sehr unwahrscheinlich hält, dass das iPad Mini in einer Klappversion erscheinen wird. Also das nächste, die nächste Generation, weil da gab es ja Diskussionen, dass es faltbar kommen soll. Und da haben sich ja viele darauf geeinigt, ja, diese Mini-Generation, das wird der erste Testballon für Apple, wo sie die faltbare Tablets vorstellen. Und da werden sie wohl mit dem Mini anfangen. Das waren so die letzten Aussagen von einigen Analysten etc. Und er hat gesagt, nein, da wird nichts kommen, jedenfalls nicht in der nächsten Generation. Das wird sich nur darin unterscheiden, dass da ein stärkerer SoC drin steckt und dass das Display besser werden wird etc. Allerdings hat er gesagt, dass das iPad Mini der achten Generation eventuell dann vielleicht doch faltbar sein könnte. Und was interessant ist, jetzt nochmal auf das der siebten Generation zurückzukommen. Man will da von der A-Generation auf die Silicon-Chips gehen, also die M-Chips sollen dort reinkommen. Das meint er, das soll wohl das größte Upgrade werden. Aber faltbar sieht er das erst in der achten Generation. Da bin ich gespannt.
Die Frage wäre ja auch, wenn du ein 11 Zoll iPad nimmst,
ja,
und das faltbar machst,
hast ja auch,
wäre es dann ein Mini? Oder ist es einfach nur ein faltbares 11 Zoll Tablet?
Ja.
Und wäre das Mini, wenn es wirklich in der Größe bleiben sollte und du machst es faltbar, wäre das dann ein Mini?
Ja,
oder wäre das dann schon wieder ein Max Ultra?
Du meinst, ob man jetzt diese 8,3 Zoll, die wir ja aktuell haben, einmal faltet und aus 8,3 quasi das Doppelte macht oder ob man 8,3 halbiert und die Hälfte von 8,3 macht? Das meinst du jetzt theoretisch. Wie interpretiert Apple dann diese faltbare Geschichte?
Ja, nee, ich denke eh, dass das Mini auf generell kein Kandidat ist für ein faltbares Gerät. Und gehe eher davon aus, dass wenn ein faltbares Tablet kommen sollte, dass es wahrscheinlich eine Pro-Variante sein wird. Eine große, die halt faltbar gemacht wird und dadurch einfach kleiner wird. Aber das Mini faltbar zu machen,
also ich sehe das ehrlicherweise.
Sehe ich jetzt nicht als erstes faltbares Gerät.
Nee. Jetzt aus der Sicht der Gefährlichkeit in Anführungsstrichen. Gefährlichkeit jetzt mal in ganz starken Anführungsstrichen gesetzt. Da haben sie jetzt, wenn sie jetzt das iPad Mini faltbar gestalten würden, also wenn es das erste faltbare Produkt von Apple wäre, hätten sie nicht so viel Risiko, was sie eingehen müssten. Das ist sowieso ein Nischenprodukt, das Mini. Das wird sowieso relativ...
Boah, nee, halt mit Nische brauchst du gar nicht kommen. Wenn, egal welches Gerät Apple als faltbar macht, das Ding wird sich verkaufen wie geschnitten Brot.
Das kann sein, aber wenn sie jetzt damit technischer aus irgendwelchen Gründen Schiffbruch erleiden, sei es eventuell durch die Darreichungsform, sei es durch die Technik, die sie etablieren, es wird in irgendeiner Weise ein Flop. Dann ist es
der einzige Grund, warum sie auf das iPhone oder das iPad Mini gehen würden als eines der ersten faltbaren Geräte, ist, wenn sie es aufgrund der Displaygröße machen müssen, weil größere Displays einfach Probleme machen. Aber dann würde ich eher sagen, würde Apple drauf verzichten, also als dass sie das Gerät aus diesem Grund bringt.
Also ich glaube, sie würden es, also ich glaube nicht, dass sie zuerst den im iPhone-Markt anfangen, weil wenn da irgendwas schief geht,
genau, das sage ich ja sowieso schon. Ja.
Dann haben sie echt ein Problem, weil das ist das wichtigste Produkt für Apple. Und wenn sie da irgendwie Scheiße bauen, dann könnte es sie wirklich in Probleme bringen.
Aber das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Der einzige Grund, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie halt, wie gesagt, auf das iPhone oder halt das iPad Mini gehen, als erstes Gerät. Mhm. Also alleine von der Displaygröße her, weil guck dir mal das iPhone 14 Pro Max an. Mhm. Wenn du das jetzt zum Klappen machen würdest mit der doppelten Bildschirmgröße, bist du ja schon fast in dem Bereich von dem iPad Mini. Ja. Von daher ist die Frage, wäre das iPad Mini als faltbares Gerät überhaupt noch ein iPad oder wäre das schon wieder ein iPhone Max Pro?
Ja.
Nur dann faltbar zum Beispiel. Da fängt halt wieder diese Vermischung der Gerätegrößen einfach an. Weil willst du das iPhone, das Klappen einfach kleiner machen?
Ja, klar.
Oder willst du ein bestehendes iPhone vom Formfaktor her im ausgeklappten Zustand einfach größer machen?
Die Frage ist ja auch, wie klappen sie? Horizontal oder vertikal? Klappen sie in der Mitte?
Das ist die nächste Frage.
Ja.
Aber die Frage ist, wo willst du dann oder wo würde ich das Gerät auch positionieren? Und da bin ich nach wie vor fest der Meinung, dass ein großes iPad generell mehr Sinn macht, das zu falten, als bei den kleinen anzufangen. Sei es jetzt ein iPhone Pro Max oder sei das ein iPad Mini, weil da wischen sich dann schon wieder die, klar, das iPad ist kein Telefon und wie gesagt, Funktionen, bla bla bla.
Ja.
Aber das macht für mich, wie gesagt, da einfach keinen Sinn, außer es gäbe technisch die Limitierung, dass du es nur da machen kannst zurzeit.
Ja, klar. Obwohl, wenn du jetzt so ein 8,3 Zoll iPad Mini hast und klappst das auf das Doppelte auf, dann hast du ja auch schon irgendwo...
Aber dann ist es ja kein Mini mehr.
Nein, ja, wenn es nicht aufgeklappt ist.
Wie gesagt, dann würde es doch eher Sinn machen, du nimmst ein Pro, bietest da noch eine Variante faltbar an und hast halt einfach ein kleines Pro.
Ja.
Vor allem kannst du das preistechnisch wesentlich besser, oder die Marge wäre da wesentlich besser als bei einem Mini, ja.
Ja, das ist richtig.
Und wie gesagt, wäre das Mini noch ein Mini, wenn es faltbar ist? Weil wenn es aufklappst, ist es ja im Prinzip, okay, du kannst dann auch wieder so einen Slogan machen, das Mini ganz groß. Mhm. Irgendwie nett im Englischen, ja, wäre auf jeden Fall auch eine schöne Möglichkeit, alleine vom Slogan her. Wie gesagt, kannst du machen. Aber dann würde ich mir eher den anderen Weg vorstellen können, dass man halt von groß auf klein geht, ja.
Ja, gut, ich meine, die Frage
ist. More Power in a smaller package oder was auch immer, ja.
Die Frage ist, warum, welchen Ansatz verfolgt Apple? Verfolgt Apple den Ansatz, um das Gerät im Packmaß kleiner zu bekommen, um das Gerät in der Hosentasche kleiner zu bekommen? Sagen wir jetzt mal bleiben wir jetzt mal beim iPhone. Oder verfolgen sie es deswegen, weil sie einfach eine riesengroße Arbeitsfläche haben wollen? Das ist die andere Sache. Das beste Beispiel ist Samsung. Die haben ja einmal dieses Flip, was du einfach zusammenklappst. Mhm. Du hast ein kleines Gerät in der Tasche. Was
sehr aufträgt.
Was relativ dick ist. Das ist korrekt. Mhm. Ja, ich meine, ist ja, liegt in der Natur der Sache. Du klappst halt zwei Displays aufeinander. Mhm. Aber du hast von der Grundform, vom Packmaß ein relativ kleines Gerät. Oder du hast das Fold, was generell ein großer Brocken ist. Und wenn du es dann aufklappst, noch ein größerer Brocken ist oder wird. Das sind ja grundlegend zwei verschiedene Ansätze. Und die Frage ist, welchen Ansatz verfolgt Apple beim Start der faltbaren Geräte? Ne? Das ist die Frage.
Mich würde da generell von Samsung mal Zahlen interessieren. Wie sind generell die Verkäufe oder die Stückzahlen, die sie absetzen? Und wie teilt sich das zwischen den zweien auf? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da so Riesenmengen verkaufen. Auch mit der Werbung, diese fahren. Ich glaube nicht, dass sich die Dinge wirklich gut verkaufen.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das Flip verkauft sich besser als das Fold. Aber das ist nur mein Bauchgefühl. Weil das auch ehrlicherweise das Gerät wäre, was mich, wenn ich jetzt ein
Flip
interessieren würde. Ja, weil es kompakter ist. Ne?
Das müsste für mich auf jeden Fall noch wesentlich dünner, also kompakter werden als das, was es aktuell ist, damit es interessant wird.
Ja.
Also mich würde dann eher alleine schon mit der Displaygröße her ein Fold interessieren. Halt allerdings auch wieder einiges dünner. Ja, die Technik ist meiner Meinung nach einfach noch nicht so weit, dass du das im Telefonbereich einfach machen kannst. Deswegen, was ich schon die ganze Zeit sage, würde für mich ein iPad oder von mir aus auch ein, wenn es denn sein müsste, ein MacBook sein. Aber nach wie vor sehe ich da eigentlich als erstes Gerät ein iPad. Also ein Normalformfaktor iPad oder auch ein großes iPad Pro, dass man das faltbar macht, wie gesagt. Mhm. Und gerade in der iPad Pro-Familie wird sich das meiner Meinung nach sehr gut anbieten. Du könntest zu den zwei Größen noch ein faltbares machen, was, wie gesagt, vom Preis her ja auch gerade oder da auch wahrscheinlich eher Sinn machen würde, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein günstig iPad Mini, also zumindest mal jetzt, oder als erstes Gerät ein günstiges iPad Mini zum Falten geben sollte, macht für mich keinen Sinn. Und wie gesagt, bei den Pros ist die Marge sowieso besser und wäre, denke ich mal, gerade auch was jetzt den technischen Ansatz betrifft, auf jeden Fall besser dafür geeignet, ein faltbares Gerät zu machen, als jetzt ein Mini oder auch ein iPhone, ja.
Ja, klar.
Wobei im iPhone die Margen natürlich auch wieder, ja, gerade bei den Pro-Geräten sind ja wirklich gut, ja.
Ja, also eins ist auch klar, wenn Apple irgendwann ein faltbares Gerät auf den Markt bringt, wird es zusätzlich zu den klassischen Geräten erscheinen und sie werden nichts wegstreichen, sie werden zusätzlich ein weiteres Angebot schaffen. Das ist ganz klar. Ne, davon gehe ich aus. Also es wird jetzt nicht so sein, dass jetzt ein iPhone Foldable Pro Max rauskommt und das normale Pro Max dann weggestrichen wird. Das bezweifle ich. Also es wird ein zusätzliches Angebot sein, wenn es irgendwann mal ein faltbares iPhone von Apple geben wird. Das ist meine Meinung dazu. Weil der Markt ist, finde ich, sehr, sehr gering. Also ich sehe in der freien Wildbahn, habe ich jetzt vielleicht 2, 3 gesehen.
Nee, es ist eine Frage der Technik, also wie kompakt wird das Gerät sein im zusammengefalteten Zustand?
Ja, klar.
Und wie wird es halt preislich einfach liegen?
Und das wird zum Anfang nicht gerade günstig werden, das ist meine Meinung.
Alleine deswegen wirst du wahrscheinlich das nicht als Ersatz für irgendeins der Pro-Modelle sehen. Ja.
Das wird die Produktlinie.
Das könnte natürlich auch wieder so eine Ultra-Variante werden.
Ja, ja, aber wenn es Ultra wird, dann wird es weiterhin auch ein klassisches Ultra geben.
Ja, klar. Ne? Ja, ja. Nur wie viel mehr willst du halt die Modellfamilie noch aufblähen, ne?
Ja, das ist eine durchaus berechtigte Frage und ich bin ja auch nicht so großer Fan davon, die Produktlinien so weit
unendlich weiter, ja.
Obwohl im iPhone-Markt kann ich es ehrlicherweise noch verstehen, weil da wirklich die Präferenzen sehr weit auseinandergehen oder generell im Smartphone-Markt, aber im iPad-Markt den so aufzubohren, wie sie es im Moment haben, da bin ich jetzt kein großer Freund von, aber okay. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion.
Ja, aber brauchst du ein iPhone 12, ein SE, ein 13, 14 und das 14 Pro? Klar kann man es verstehen, warum sie es machen, aufgrund vom Einstiegspreis her. Aber das ist eigentlich meiner Meinung nach auch schon wieder viel zu viel iPhone.
Ja.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Apple sonderlich glücklich damit ist, außer mit den Zahlen, die sie verkaufen. Aber das ist schon ordentlich oder eine große Hausnummer an unterschiedlichen iPhone-Geräten. Also das könnte man auch eigentlich streamlinen, ja. Aber die Zahlen hat Apple, ja, das wissen die besser. Ich würde mir halt wünschen, dass auch da, wie gesagt, brauche ich jetzt noch ein iPhone 12 im Verkauf.
Ja, Apple hat ja sowieso Probleme mit gewissen Produktlinien. Wir sehen es ja am 14 Plus, also das große Modell in der Standardlinie sozusagen. Das soll sich ja gar nicht gut verkaufen. Das soll ja wohl so das Sorgenkind sein. Und das kann ich auch irgendwo verstehen, weil der Preisunterschied zum Pro Max ist gar nicht mehr so groß. Und ich kann mir gut vorstellen, dass potenzielle Käufer, die sich überlegen, kaufe ich mir jetzt ein Pro Max oder kaufe ich mir jetzt ein 14 Plus, eher zum Max gehen, weil wenn ich jetzt, so nach dem Motto, wenn ich jetzt schon so viel Geld ausgebe, dann kann ich jetzt diese 250 Euro, die es glaube ich momentan sind, auch noch drauflegen und habe dann wirklich einen technischen Fortschritt und einen technischen Unterschied, Stichwort Dynamic Island, besseres Display etc. pp., bessere Kamera. Ich bin der Meinung, der Preisunterschied müsste signifikanter sein, dass diese 14 Plus Linie auch erfolgreicher ist. Das ist eindeutig nicht die Technik, sondern eindeutig der geringe Preisunterschied. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, die Frage wäre auch, wie viele Leute greifen halt zum 13er anstatt zum 14er?
Das ist richtig, weil der Leistungsunterschied ist gar nicht so immens. Da ist... Also wenn ich jetzt ein gutes Angebot für einen 13er sehe und ich überlege, also jetzt nicht ich mehr, so generell, und ich habe einen 14er im Normalpreis, dann würde ich sagen, kauf dir einen 13er. Das ist kein großer Unterschied.
Und man, ja, vor allem, du hast ja glaube ich 900 zu 1200 irgendwie die Differenz.
Meinst du jetzt Plus und nicht Plus? Oder was meinst du jetzt?
Ah nee, stopp, das ist das Plus, glaube ich, was 1200 kostet.
Das ist, kostet 1200, das andere 999.
13 und 14 sind, ist, glaube ich, irgendwie nur ein 100er Differenz oder so.
Ja, aber du bekommst ja bei Third-Party-Anbietern teilweise sehr gute Angebote. Klar. Also gerade auch, wenn du jetzt mit Vertrag was nimmst, da werden die 13er schon sehr attraktiv rausgehauen, wo da die Preisunterschiede noch größer sind zum 14er. Und da sage ich dann, man kann ohne große Überlegung zum 13er greifen. Auf jeden Fall. So ist es. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. So, dann hat sich, dann gibt es neue Berichte über ein Rechenzentrum, was in Dänemark entstehen soll. Und da gab es ja schon seit 5 Jahren Planungen und Planungsmaßnahmen, wie das Rechenzentrum aussehen soll. Also ein Apple-Rechenzentrum. Und da hat Apple ja wirklich sehr viel futuristische Pläne aufgestellt. Und sie haben sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt, wie das Ganze funktionieren soll. Und deswegen ist diese Planungsphase auch nach meiner Meinung relativ lang. Also 2017 hat es, wie gesagt, begonnen, das Ganze. Und man ist immer noch nicht final am Ziel, wie es jetzt hundertprozentig aussehen soll, das Rechenzentrum. Aber im Moment sieht es so aus, dass man doch jetzt wohl kurz vor der Verabschiedung steht, also vor der finalen Verabschiedung des Bauplans und der genauen Spezifikation und dass es dann irgendwann losgehen könnte, weil wir sind ja ein bisschen in der Energiekrise. Und eines der Hauptmerkmale war ja, dass dieses dieses Rechenzentrum die überschüssige Wärme an die naheliegende Stadt in das Fernwärmesystem abgeben soll. Also das war ja ein Kernthema. Und man kann aus dem Bericht ganz gut herauslesen, dass jetzt gerade diese dänische Kleinstadt etwas in Anführungsstrichen Bedarf anmeldet bei Apple und jetzt sagt, naja, es könnte es mal so langsam losgehen. Allerdings gibt es da wohl noch verschiedene kleine Hakeleien und Uneinigkeiten man versucht die jetzt, wenn man jetzt diesen Bericht Glauben schenken mag, forciert aus dem Weg zu bekommen und dass das jetzt wirklich dann losgeht und dass das dieses Jahr noch losgehen kann, das Rechenzentrum aufzubauen und dass jetzt die dänische Kleinstadt irgendwann ein bisschen Fernwärme von Apple bekommt. Ja. Interessant.
Ja, so Projekte sind ja eh ganz interessant und man hat ja auch schon von Google beziehungsweise von Amazon gehört, da sind ja ähnliche Ideen schon rumgegeistert. Es ist halt immer die Frage, wer setzt es dann wirklich als erster um, beziehungsweise inwieweit kommt es dann auch zur Umsetzung? Aber da wird man, denke ich mal, die nächsten Jahre auf jeden Fall noch mehr hören in dieser Richtung. Und wie gesagt, es macht ja durchaus Sinn, weil die Abwärme irgendwo noch sinnvoll nutzen, ist ja eine gute Idee. Und wenn man da so liegt oder die Möglichkeit hat, das entsprechend auch noch in so ein Netz einzuspeisen, umso besser. Mal gucken, was dann noch kommt, ja. Beziehungsweise, wie sich auch gerade die Serverarchitektur die nächsten Jahre vielleicht noch verändert, ja, weil da wird ja auch dran gearbeitet mit neuen Lösungen beziehungsweise auch anderen Systemen, ja, um da halt auch entsprechend weniger Wärmeentwicklung und Energieverbrauch zu haben. Von daher mal gucken, inwieweit das dann überhaupt so die nächsten 10 Jahre dann noch Sinn macht, eventuell an so einem System zu arbeiten. Aber dadurch, dass ja so Rechenzentren auch nicht jedes Jahr in Riesenmengen und oder halt auch nur ein Jahr betrieben werden und dann wieder Updates folgen,
Ja, ich meine, du hast ja auch nicht nur die SoCs, die eventuell dann Abwärme produzieren, sondern auch die ganzen anderen Systeme drumherum, von der USV-Anlage angefangen bis zum bis zu den Platten, die dort verbaut sind. Und es ist ja nun bei weitem nicht so, dass sämtliche Serversysteme auf SSDs oder auf Flash-Speicher basieren. Es werden ja immer noch konventionelle drehende Platten eingesetzt und die haben ja schon noch gerade in der Summe, was da drin steckt, eine gewisse Wärmeabgabe. Da steckt ja nicht nur eine Festplatte drin, da sind ja tausende Platten, die da installiert sind. Und auch die ganzen Power Supplies, also die PSU-Systeme, die da verbaut sind und so weiter. Allein auch die Beleuchtung etc. In der Summe gibt so ein Rechenzentrum schon eine gewisse Wärme ab. Natürlich wird es reduziert durch die Effizienz der SoCs oder die immer besser werdenden SoCs, gerade wenn ich mir die M-Chips von Apple anschaue, auf jeden Fall. So ist das. Naja, spannendes Thema und warum nicht, dass da jetzt mal was passiert, könnte ich oder würde ich begrüßen, auf jeden Fall. Tja. Gut. Und jetzt machen wir nochmal einen ganz kleinen Schlenker zurück in den Bereich der Displays. Das hätte ich eigentlich auch gleich direkt danach, nach unserem Beitrag vor dem Rechenzentrum einbauen können. Egal. Ross Young hat eine Aussage zurückgezogen. Und das finde ich erstens sehr schon bemerkenswert, dass er auch mal eine Prognose oder eine Information revidiert und sagt, nee, das ist jetzt so nicht. Also im Allgemeinen, was so Ross Young von sich gibt und die Art und Weise, wie er kommuniziert, die finde ich doch sehr, ich sag mal, sehr elegant und sehr, sehr gut. Also einer meiner Lieblingsanalysten und Informanten aus der Lieferkette sozusagen. Also der berichtet relativ bodenständig und unaufgeregt aus der Lieferkette. Seinen Stil mag ich doch sehr. So hat er gesagt, dass das 14 Zoll iPad vom Tisch ist. Obwohl er im Sommer noch gesagt hat, dass wir eventuell ein 14 Zoll iPad sehen werden, hat er jetzt gesagt, nee, das Thema ist vom Tisch. Apple wird erstmal auf längere Sicht bei den konventionellen Größen 11 Zoll und 12,9 Zoll bleiben und wird sich da nicht auf größere Dinge konzentrieren, sondern das werden die zwei Größenbereiche sein, im Pro-Bereich zumindest. Ja, das hat er kurz und knackig kommentiert. Wieso er das jetzt zurückgezogen hat, da hat er jetzt nichts zu gesagt. Das war nur eine Aktualisierung seiner Prognose sozusagen. Ja. Ja, also im iPad-Bereich hat Apple doch durchaus andere Probleme als Displaygrößen. Die Probleme liegen eher im Software-Bereich.
Ja, das ist ja wieder ein anderes Thema. Ja. Ich würde nur sagen, das sind also gerade diese größeren iPad-Größen, die wir ja in der Vergangenheit schon öfter mal immer so als Gerücht gehört haben, das sind eigentlich gerade so Größen, die sich eigentlich auch für ein faltbares Display anbieten würden.
Ja, ja, klar, da sind wir wieder beim Thema.
Überleg dir mal, du hättest deine 14, würdest sie falten, da kämst du auf die Größe, was kompakter sein könnte als aktuell ein iPad Mini sogar.
Ja, klar.
Von daher, wie gesagt, wäre das schon eine Möglichkeit. Es ist halt immer die Frage, wann käme es, ja, und würde Apple dann wirklich den Weg gehen im faltbaren Bereich aufgrund der damit möglichen Kompaktheit des Gerätes, was jetzt den zusammengeklappten Modus dann betrifft, dann auch wirklich auf eine Displaygröße zu gehen, die größer wäre als das aktuelle iPad Pro zum Beispiel, das große. Kann man machen. Würde sich wahrscheinlich dann sogar anbieten, weil zusammengefaltet es auf jeden Fall kompakter wäre und dann hast du 14, 15 oder 16 Zoll vielleicht sogar im ausgeklappten Zustand oder im Arbeits wenn du da halt mitarbeitest. Die Frage wäre dann halt wieder, wenn du über die 14 gerade oder hinausgehen würdest, wie praktikabel wäre das dann noch im Einsatz unterwegs, wenn du dann halt auch wirklich mitarbeiten willst und nicht nur mit dir herumtragen willst, ja. Aber das müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, gerade die 14, denke ich mal, wäre eigentlich so ein Kandidat für ein faltbares Display im iPad, ja.
Ja, klar.
Also würde ich jetzt so noch nicht unbedingt als erledigt ansehen. Es ist halt die Frage, wann käme Apple mit einem faltbaren Gerät, ja.
Naja, seine Aussage hat sich auf die klassische, wohl nicht faltbare Display-Technik bezogen. Ja, ja. Und ja.
Also ist, denke ich mal, klar, wenn man mal guckt, wie groß auch ein 14 Zoll MacBook Pro ist, ja, ist jetzt nicht, wenn man sich das Display mal anguckt, ist jetzt nicht so die Welt, aber will man ein so großes iPad Pro?
Es kommt immer drauf an, was du damit machen willst. Das ist natürlich die Kernfrage, ganz klar. Ne? Wenn du es mehr oder weniger versuchst, als MacBook-Ersatz zu verwenden, dann mögen solche Zollzahlen durchaus interessant sein. Willst du es mehr oder weniger als klassisches Tablet im ursprünglichen Sinn verwenden, glaube ich, sind 14 Zoll ein bisschen zu groß. Es ist immer die Frage, was will ich mitmachen? Ich finde ja persönlich 12,9 Zoll für meinen Anwendungsfall sehr groß. Ich habe jetzt nochmal einen Versuch gestartet, mehr oder weniger mit dem iPad zu arbeiten, auch im klassischen Office-Bereich. Und da habe ich jetzt gesagt, okay, 12,9 Zoll sind dann doch nicht so schlecht, ne? Wenn man es wirklich versucht, mit Tastatur zu verwenden, und zum Beispiel zum Browsen oder mit als E-Mail-Maschine zu nehmen, dann sind 12,9 Zoll doch durchaus interessant. Wenn ich es als Konsumgerät benutze, sind 12,9 Zoll für mich persönlich einfach zu viel. Weil es ist unhandlich, damit jetzt auf dem Sofa zu sitzen oder so. Aber als Art Ersatz für ein Rechner, da macht es doch in meinem Anwendungsbereich schon Sinn. Ja. Naja. Gut, gut. Somit haben wir den Ross Young auch noch dieses Jahr verarbeitet oder schon dieses Jahr wieder verarbeitet. Und ich muss sagen, unsere Sendung nähert sich dem Ende. Viel war es dieses Jahr nicht oder in der ersten dieses Jahresfolge. Jahr. Und in der ersten Folge des Jahres 2023 nicht. Könnte sich jetzt ändern, wenn wir mit dem Gewinnspiel durch sind. Und unsere Gewinnspielwochen gehen auch im Jahr 2023 weiter. Und wir haben uns sozusagen immer gesteigert, was so die Gewinnspielpreise anbelangt. Oder jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, von der Menge bisher war es immer relativ überschaubar. Aber das könnte sich jetzt ändern, weil die Firma Satechi ein Freund des Hauses sozusagen, die haben sich jetzt auch beteiligt und haben mal geschaut, was sie so Sinnvolles zusammenstellen können, auch gerade in Kombinationen der Gadgets für einen Gewinner, dass es auch in irgendeiner Weise Nutzen und Sinn ergibt für den Gewinner oder für die Gewinnerin. Und da haben sie mal ganz tief in ihr Gadget-Lager gegriffen und haben uns da was zur Verfügung gestellt. Und ich liste das jetzt mal auf oder ich gebe das jetzt mal wieder. Es geht los mit einem On-the-Go-Multiport-Adapter. Das sind alles Produkte, die wir zum größten Teil hier auch schon besprochen haben. Deswegen halte ich mich jetzt relativ kurz darin, was jetzt diese einzelnen Produkte sind. Wir haben das natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ich lese das jetzt nochmal vor, was es beinhaltet. Also wie gesagt, ein On-the-Go-Multiport-Adapter. Da geht es weiter mit einem Magnetic 2-in-1 Charging-Stand. Dazu möchte ich allerdings noch einen kleinen Anhang machen zu dem Magnetic 2-in-1 Charging-Stand, weil ich wurde jetzt oft gefragt, was ist für dich das Gadget des Jahres? Das kann ich global nicht beantworten, aber ich kann es eventuell kategorietechnisch beantworten. Und in der Kategorie Desktop-Charging-Systeme für das iPhone etc., also speziell auch jetzt für das iPhone, ist nach meiner Meinung dieser Magnetic 2-in-1 Charging Stand für mich das Gadget des Jahres. Sei es von der Darreichungsform, sei es von der Verarbeitungsqualität und sei es vom Design her. Das Ding hat mich nachhaltig überzeugt, auch wenn es nur ein relativ simples Gadget ist, aber designtechnisch, verarbeitungstechnisch ist dieser Stand wirklich aus der gesamten Satechi-Serie oder aus dem gesamten Portfolio, was ich jetzt bisher getestet habe, herausragend und auch im direkten Vergleich mit marktbegleitenden Herstellern ist dieses Produkt absolut outstanding. Also das nochmal so als kleine Anmerkung zum Gadget des Jahres, was ich jetzt nicht global fassen möchte, sondern nur in dieser Kategorie Desktop Charging Stand für die iPhones. So, es geht weiter. Der dritte Preis, oder nicht der dritte Preis, sondern das dritte Produkt ist ein R2 Bluetooth Multimedia Remote Control. Im Endeffekt kann ich da über Bluetooth Präsentation starten, Präsentationen ablaufen lassen, Mediainhalte steuern, also eine Fernbedienung letztendlich, die ich als schlichte Fernbedienung einsetzen kann oder auch zum Beispiel als Keynote, also das Programm Keynote als Steuerelement für meine Keynote-Folien und so weiter. Sehr schönes Produkt, auch designtechnisch sehr interessant. Dann geht's weiter mit dem mit der Satechi M1 Wireless Maus. Die Wireless Maus ist wahrscheinlich das einzige Produkt, was ich von Satechi, eines der wenigen Produkte, die ich noch nicht getestet habe, kann ich derzeit noch kein Statement zu abgeben. Ich habe es mir kurz angeschaut. Liegt gut in der Hand, gute Verarbeitungsqualität. Ist mit im Gewinn Spielpaket enthalten. Dann geht's weiter mit dem Aluminium Headphones Stand in der Hub-Edition, ein Kopfhörerstand mit USB-Ports im Korpus, im Standfuß. Also wie der Name schon sagt, das ist in der Hub-Edition für den jeweiligen Gewinner oder der Gewinnerin. Schönes, schlichtes Produkt, funktioniert natürlich nicht nur mit den AirPods Max, sondern auch mit allen anderen Kopfhörern von marktbegleitenden Herstellern. Dann geht es weiter mit dem Zatecky Slim Monitor Stand. Sehr schön wertig verarbeiteter Monitor Stand. Funktioniert natürlich auch mit allen anderen Monitorsystemen, nicht nur die von Apple. Slim in dem Fall, es ist sehr kompakt und sehr klein und auf der Fläche, die sich auf der Stand, also die sich ergibt, kann man gerade so ein MacBook drunter schieben. Also wer einen etwas höheren Stand sucht, der hat ja wohl Probleme. Aber interessant für alle diejenigen, die es sehr kompakt haben wollen und nicht so einen auftragenden Monitor-Stand haben wollen, ist dieser Slim-Monitor-Stand sehr interessant. So, und diese ganzen Gewinnspielpreise, die ich jetzt eben hier aufgezählt habe, kann ein Hörer oder eine Hörerin gewinnen. Und das ist nach wie vor ganz einfach. Einfach eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de senden und bitte auch in die Betreffzeile etwas reinschreiben. Sonst landet es öfters mal in den Spam-Ordner, wenn in der Betreffzeile nichts drin steht. So. Spielzeitraum bis zur nächsten Folge. Ja, wie immer.
Wie gehabt,
genau. Wie gehabt, ja. Gut. Dann haben wir doch diese Folge auch zu Ende gebracht. Die erste Folge genau. Im Jahr 2023.
Yes, yes.
Ja. Eine Frage möchte ich trotzdem noch kurz beantworten, weil die von vielen aus der Hörerschaft kam. Was mein Gadget des Jahres ist, mein Apple Gadget des Jahres und mein Flop des Jahres. Meine positive Überraschung war oder ist immer noch der Mac Studio. Der läuft nach wie vor stabil, Gott sei Dank, und hat mich nachhaltig begeistert. Sei es von der Performance und sei es von der Lautstärke, die so gut wie nicht vorhanden ist. Der Lüfter, der geht so gut wie nicht. Und die Performance ist wirklich outstanding. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich nach dem Mac Pro 2013 ein Rechner so nachhaltig begeistern kann. Und ja, das Gerät hat mich jetzt wirklich wirklich überzeugt, muss ich sagen. Also die Entscheidung war dann doch richtig, nicht auf irgendwas anderes zu warten, sei es auf ein iMac oder sei es auch auf ein Mac Mini mit eventuell M2-Chip, der ja auch noch sehnsüchtig erwartet wird von einigen Leuten. Ich denke, das war jetzt die richtige Entscheidung, das Ding jetzt doch anzuschaffen. Hätte ich schon viel früher machen sollen, aber egal. Nachhaltig hat mich das Produkt begeistert. Das ist auf jeden Fall das Gerät auf der Pro-Seite oder mein Apple-Gerät des Jahres. Den größten Flop sehe ich persönlich im iPad 10-Bereich. Also das Standard-iPad in der 10. Version. Das ist für mich die größte Frechheit, die Apple seit Jahren auf den Markt gebracht hat. Obwohl es ein Produkt ist, was ich nicht persönlich getestet habe, aber allein dessen, dass wir zum Beispiel nur USB 2.0 an Bord haben, dass wir diese Dramatik oder diese Problematik mit dem Stift haben, mit dem Apple Pencil haben. Das sind zwei Dinge, die einfach nicht Apple gut zu Gesicht stehen. Und das Gerät ist nach meiner Meinung die größte Frechheit, die Apple seit Jahren auf den Markt gebracht hat. Aber das ist, wie gesagt, natürlich nur meine persönliche Meinung. Ja, das sind so meine zwei, oder mein einer Flop und mein einer Top. Ja, das dazu. Hast du auch einen Top oder hast du auch einen Flop in irgendeiner Weise?
Nö.
Okay.
Nö, ich hatte ja keine Anschaffung.
Naja, gut, das
dieses Jahr. Und ansonsten, das Schöne ist halt nach wie vor, auch wenn, wie gesagt, die Produkte ja in die Jahre gekommen sind, der Mini bis auf die zwei, drei kleinen Wehwehchen, ja, tut er seinen Job ja noch immer. Das ist ja eigentlich immer das Schöne an bisher zumindest mal an den Erfahrungen, die ich mit Apple gesammelt habe, ja. Dass, wenn es läuft, läuft's. Wie gesagt, die letzte Anschaffung, die ich hatte, war ja das iPhone. Das läuft auch noch sehr gut. Das 13er, ja, tut 13er?
Ja, war das 13er.
Ja, genau, ich hatte das ja vorher, genau.
Ja, ja, ja.
Und das macht seinen Job, ja. Weil andererseits, was sollte es da nicht tun?
Ja, ja, klar. Nein, ich meine nur, ich habe ja den Flop auch genommen, wo ich ja gar keinen Kontakt zum Gerät hatte, aber allein aus den Spezifikationen heraus und das, was Apple uns ja gezeigt hat, ist dieses iPad der 10. Generation.
Ja, da,
eine Frechheit, das ist so.
Hat mir ja schon gesagt, das ist,
ja. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich, was Apple da abgezogen hat. Ja. Und das darf man ja wohl auch nochmal sagen.
Das wird ja nochmal sagen dürfen.
Wo wir wieder beim Anfang der Sendung wären, genau.
Ja.
Nein. Ja. Und es gibt viele, die sich das Gerät schön reden oder einfach sagen, ja, das ist ja gut, das ist ja denn auch denen ihre Meinung, die mag ich denen auch nicht absprechen, ja, aber ich finde das Gerät an sich aufgrund dieser zwei Punkte eine absolute Frechheit. Gut, das dazu.
Jo.
Ich hoffe, Apple hat uns jetzt nicht zugehört, aber das Risiko müssen wir eingehen. So, dann würde ich sagen, lass uns die erste Folge jetzt für das Jahr 2023 beenden. Wir bedanken uns bei unseren Hörern und Hörerinnen für das Jahr 2022. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch im Jahr 2023, also im aktuellen Jahr, weiterhin zuhören würdet. Und vielleicht ein bisschen mehr Interaktion wäre auch ganz nett. Was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet, auch vielleicht inhaltliche Kritik, solange sie sachlich bleibt, dass wir vielleicht das Jahr 2023 mit ein wenig mehr Interaktion beginnen und diese Interaktion auch weiterführen. Uns ist bewusst, dass so Community-Building in den letzten 10 Jahren oder 11 Jahren nicht so ganz unsere Stärke war, aber vielleicht können wir ja im Jahr 2023 damit anfangen, so ein bisschen mehr in Interaktion mit unserer Hörerschaft zu treten. So gute Vorsätze für das Jahr 2023. Schauen wir mal. Ja. Gut. Weil wir können ja nicht immer nur Gewinnspiele machen, um hier Interaktion zu generieren. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann in der nächsten Woche wieder.
Bis dann.
Jo, ciao.
Ciao.